SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. September 1609. Henry Hudson entdeckt Manhattan.
Ein Richtungswechsel auf der Autobahn ist lebensgefährlich. Auf hoher See? Da kann er die Weltkarte verändern. So geschehen anno 1609. Irgendwann im Sommer jenes Jahres drehte der englische Seefahrer Henry Hudson mit 16-köpfiger Crew hoch oben am Nordkap im Polarmeer unterwegs seinen Dreimaster einfach um. Bis zu jenem Augenblick hatte er einen ganz klaren Plan verfolgt, sagt der Wiener Historiker Andreas Obenaus.
Nämlich, dass er von England aus bzw. von Norden Europas aus einfach einen kurzen Seeweg Richtung Asien aufschließt und der würde eben am oder nahe dem Pol, also der Arktis vorbei, auf die andere Seite der Weltkugel Richtung Asien führen.
Doch dann stellte Hudson diesen Plan buchstäblich auf den Kopf, gab das Kommando Kurs Südwest unten links Richtung Nordamerika statt Nordost oben rechts. Was er am Ende entdeckte? Manhattan. Die Halbinsel Manhattan, heute das Herz von New York. Und für viele, nicht nur Woody Allen, der Nabel der Welt. Es war eine klassische Kehrtwende. Entgegen aller Order seiner Auftraggeberin, der niederländischen Ostindien-Kompanie, hinter der eine Gruppe Amsterdamer Kaufleute stand, damals die reichsten und mächtigsten der westlichen Welt. Warum?
Ob er nicht links und rechts, Osten und Westen auseinanderhalten konnte, das sei mal dahingestellt.
Andreas Obenaus bezweifelt das.
Sie dürfen nicht vergessen, Henry Hudson ist zu dieser Zeit ein erfahrener Kapitän, auch was Reisen in den arktischen Norden anbelangt. Das ist immerhin seine dritte Reise. Also das ist jetzt kein Laie.
Aber wohl ein Querkopf mit Hang zu Eskapaden. So hatte er, nur ein Beispiel, kurz vor seiner Abreise zur Forschungsmission 1609 eine erste Anzahlung, 150 Gulden, in seine Taschen gesteckt und war dann monatelang verschwunden. Seinen Geldgebern schwante nichts Gutes.
Wir sind sehr überrascht von Mr. Hudsons merkwürdigem Benehmen und erachten es als nicht ratsam, ihn die Reise unternehmen zu lassen. Denn wenn er hier unter unseren Augen zu rebellieren beginnt, wozu mag er sich dann erst imstande zeigen, wenn er weit weg ist?
Hudson kehrte aber zurück. Man verzieh ihm und am 4. April 1609 durfte sein Schiff, die Halvemann, Halbmond, doch noch die Segel setzen. Wo er gesteckt hatte? Großes Rätselraten. Manche glauben, er war ein englischer Spion und wollte sich auf der Insel schnell noch geheime Instruktionen besorgen für seine Entdeckungsfahrt im Auftrag von Holländern. Eigentlich ist der ganze Mann noch heute ein Rätsel.
Über Henry Hudson, über sein Leben ist im Vergleich zu anderen Entdeckern dieser Zeit relativ wenig bekannt.
Geboren?
Es gibt Spekulationen, das könnte um 1570 der Fall gewesen sein.
Gestorben? Vermutlich irgendwann 1611, also im Alter von etwa 40 Jahren und auf ziemlich grausige Art. Auch wieder vermutlich. Hudson war, seine vierte Expedition, vor der Küste des heutigen Kanada unterwegs. Die Mannschaft hatte genug von dem Abenteuer in eisiger Kälte.
Und es kommt eben zur Meuterei, die dann dazu führt, dass er und einige Getreue, unter anderem einer seiner Söhne, die auf dieser Fahrt mit waren, ausgesetzt werden und wir eigentlich nichts weiter von ihrem Schicksal hören, aber wir natürlich fix damit rechnen müssen, dass er dieses Aussetzen nicht lange überleben wird.
Hudson war nicht der Erste, der eine Nordroute nach Asien suchte.
Geographen des Spätmittelalters, der frühen Neuzeit, gerade im Norden Europas, wissen schon lange, dass aufgrund der Kugelgestalt der Erde eine Route, die von England, den Niederlanden, Skandinavien aus über oder nahe dem Pol nach Asien gehen würde, viel kürzer wäre als eine Route über den Äquator um die Südspitze Afrikas herum, wieder über den Äquator in den Indischen Ozean und so weiter und so fort.
Die Länge der Südroute nach Asien ist aber nur ein Problem für die nördlichen Seehandelsmächte. Das sind damals die Niederlande, das gerade die Weltmeere erobernde England und am Rande auch Frankreich. Das eigentliche Hindernis heißt Asienmonopol, heißt Portugal, heißt Spanien und heißt sogar der Papst.
Das hängt zusammen mit den frühen Erkundungsfahrten Spaniens und Portugals. Portugal sichert sich das Monopol für Fahrten um die Südspitze Afrikas herum durch den Indischen Ozean, nach Asien, bis nach China, bis nach Japan in Folge.
Andreas Obenaus, Historiker mit Schwerpunkt europäische Expansion des Mittelalters und der frühen Neuzeit.
Spanien wird über den Atlantik Richtung Westen expandieren und dort eben auf die Amerikas treffen und von den Amerikas in Folge über den Pazifik weiter auf die Philippinen und nach Asien gelangen.
Und was hat Rom damit zu tun?
Der Papst wurde sozusagen als Schiedsgericht angerufen von Portugal und Spanien, um hier Entscheidungen zu fällen.
Der Papst bestätigt die Verträge, die Portugal und Spanien geschlossen haben. Einer darf nach Südosten, der andere nach Südwesten.
Damit sind sie eigentlich allgemeingültig, zumindest für die christlichen Herrscher Europas.
Eigentlich. Natürlich schicken englische und niederländische Konsortien trotzdem immer wieder Schiffe nach Asien, riskieren den Vertragsbruch. Für den Fall der Fälle ist man gerüstet.
Diese Flotten, die eben ab dem Jahr 1600 ungefähr von England und den Niederlanden ausgerüstet worden sind, waren Kriegs- und Handelsflotten, beides gleichzeitig. Die bestanden aus mehreren Schiffen, waren hochgerüstet, weil sie eben damit rechnen mussten, von den Portugiesen angegriffen zu werden.
Was nicht allzu oft vorkommt.
Der Atlantik, der Indische Ozean sind groß, man muss sich auch einmal treffen.
All die Investitionen, Strapazen und Gefahren sind es wert. Zu verlockend die Schätze am anderen Ende der Welt, zu lukrativ das Asiengeschäft.
Die großen Kulturen in China, in Indien, zum Teil auch in Japan, sind durch das gesamte Mittelalter und bis weit herauf in die frühe Neuzeit der Motor der Weltwirtschaft. Hier haben sie die größten Volksökonomien dieser Zeit, hier haben sie einen hohen Entwicklungsgrad, einen hohen Wissenschaftsstand, hier entstehen wichtige und interessante Produkte, die in Europa sehr wohl nachgefragt sind.
Klingt vertraut? Nur, dass es damals nicht chemische oder pharmazeutische Erzeugnisse sind, Computer, Software, IT, Dienstleistungen oder Elektrogeräte.
Da geht es um Gewürze, da geht es um Porzellan, auch Stoffe wie Seide natürlich. Da geht es um technisches Know-how und Ideen. Also hier gibt es ein ganz massives Interesse seit dem Mittelalter in diesen Handel einzusteigen.
Wenn man nur schneller und unkomplizierter dorthin reisen könnte. Gefahrloser auch. Durchschnittlich eines von 5 Schiffen kehrt von der langen Asienfahrt um das Kap der Guten Hoffnung nicht zurück. Der Traum, eine Nordpassage. Seit Mitte des 16. Jahrhunderts sind Entdeckungsreisende auf der Suche danach. Martin Frobisher, John Davis oder Wilhelm Barents, nachdem die Barentssee benannt ist. Erfolg hat keiner von ihnen.
Das große Problem, was natürlich auch bewusst ist, ist, dass es nahe der Arktis Eis gibt. Massives Eis, meterdickes Eis, wo es eben kein Durchkommen gibt.
Genau daran wird auch Henry Hudson scheitern. Seine erste Expedition 1607 ist eine klassische Nordfahrt.
Dabei wird er die Küste von Grönland erreichen und dann weiter nach Spitzbergen segeln. Aber nördlich von Spitzbergen ist kein Durchkommen durch das Backeis.
Also ab nach Hause. Ein Jahr später, zweiter Versuch.
Da wird er entlang der Küste Norwegens Richtung Norden segeln, um das Nordkap herum und dann durch die Barentssee weiter bis zur Insel Novaya Zemlja und dort gibt es für ihn kein Weiterkommen.
Beide Fahrten unternimmt der Engländer Hudson im Auftrag der Muscovy Company, englischen Kaufleuten, die mit dem Norden Russlands Handelskontakte pflegen. 1609, bei seiner berühmten dritten Fahrt, die zur Entdeckung Manhattans führen wird, sucht er sich nun Finanziers in den Niederlanden, Englands Rivalen auf den Ozeanen der Welt. Er segelt wiederum Richtung Nordosten, steuert wiederum die Insel Novaya Zemlja an, um sie diesmal nördlich zu empfahren. Aber auch hier kommt ihm das Eis in die Quere. Anstatt nun, wie verabredet, nach Hause zurückzukehren, ändert er den Kurs und überquert den Atlantik. Im Kopf vermutlich längst die Idee einer Nordwestpassage statt einer nordöstlichen. Vielleicht gar nicht durch das Eis oben im Norden? Vielleicht auf einem der großen Flussläufe über den amerikanischen Kontinent direkt in den Pazifik? Frühe Kolonisten haben von diesen Flüssen berichtet. Erkundet waren sie noch nicht. Der spätere Delaware, der Hudson River. Hudson erreicht tatsächlich die Mündung des Delaware.
Aber dann dreht Hudson wieder um und reist wieder nach Norden. Und dann wird man auf die Bucht von New York und die Mündung des Hudson River aufmerksam und beschließt, diesen zu erforschen, weil er eben eine mögliche Durchfahrt sein könnte. Die erste Ankunft in dieser Bucht von New York und vor allem an der Mündung des Hudson Rivers datiert eben auf den 11. September, also da erreicht man die Gebiete des heutigen Manhattan ungefähr.
Manahatta soll die Insel in der Sprache der Natives heißen, übersetzt so viel wie hügeliges Land oder die Insel, wo ständig alle besoffen sind. Andreas Obenaus hat eine weitere mögliche Bedeutung gefunden.
Dass das sich auf Holz bezieht, aus dem man die Bögen machen kann.
An Land geht die Mannschaft der Halvermann an jenem 11. September 1609 nur kurz. Kapitän Hudson will zunächst den später nach ihm benannten Hudson River Richtung Norden erkunden. Erst auf der Rückreise im Oktober beguckt man sich die Insel genauer. Der erste Europäer ist Hudson auf Manahatta aber nicht. Andere waren vor ihm da.
Henry Hudson ist aber deswegen interessant, beziehungsweise Henry Hudson und seine Crew, da sie hier wirklich zum ersten Mal über dieses Gebiet genaue Aufzeichnungen vornehmen. Wo sind gute Ankerplätze? Wo sind Untiefen im Fluss? Welche Gebiete eignen sich aufgrund von Trinkwasserversorgung oder Ähnliches für Siedlungstätigkeiten? Wo gibt es Stämme, mit denen man friedlich, freundschaftlich in Kontakt getreten ist? Wo gibt es Stämme, mit denen man kriegerisch in Kontakt getreten ist?
Hudson kehrt nicht zu seinen Auftraggebern nach Amsterdam, sondern in seine Heimat England zurück, im November 1609. Warum? Ein weiteres Rätsel. Immerhin bietet er der niederländischen Ostindien-Kompanie an, im kommenden Jahr die Suche nach einer Nordwestpassage wieder aufzunehmen. Das verhindert aber Konkurrent England. Hudson und die Engländer in seiner Crew dürfen nicht nach Holland auslaufen. Nur der niederländische Teil der Besatzung kann im Juli 1610 zurückkehren nach Amsterdam. Auf diesem Weg, vermutlich, gelangen die wertvollen Reiseberichte am Ende doch noch in die Niederlande.
Und dienen dort eben für weitere Fahrten, für weitere Motivation, hier erste Handelsposten zu errichten, wo es vor allem um Fellhandel mit den Einheimischen gegangen ist. Und aus diesen ersten Fellhandelsposten gehen dann spätere fixe Stadtgründungen, wie eben Neu-Amsterdam um 1624 zurück, die dann dauerhaft sind und auch bleiben werden.
40 Jahre lang wird die Siedlung auf der Insel Manahatta in holländischer Hand bleiben. Dann erobern die Engländer Neu-Amsterdam und benennen es um in
New York, New York.
Henry Hudson ist da schon lange tot, verschollen im ewigen Eis. Den Meuterern, die ihn 1611 dort ausgesetzt haben, wird zwar in England der Prozess gemacht, aber sie erhalten außerordentlich milde Strafen.
Weil sie offensichtlich doch geografisch wertvolle Berichte weitergegeben haben, die für die englische Admiralität von Interesse waren und teilweise eben auch versprochen haben, bei weiteren Fahrten unterstützend teilzunehmen.
Und die legendäre Nordwestpassage, die Henry Hudson so gerne gefunden hätte?
Es wird dann noch im 19. Jahrhundert Expeditionen geben, die sich daran versuchen und im ewigen Eis scheitern.
Die erste komplette Durchfahrt gelingt Anfang des 20. Jahrhunderts dem Norweger Roald Amundsen. Auch er hat noch mit dem Eis zu kämpfen. Das ist heute, zumindest im Sommer, weitgehend Geschichte. Weshalb die Nordwestpassage für die internationale Handelsschifffahrt zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Die Nordwestpassage wird aufgrund der Klimaerwärmung immer mehr zu einem aktuellen Thema werden.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an die Entdeckung von Manhattan durch Henry Hudson. Zeitzeichen morgen über den äthiopischen Kaiser Haile Selassie.